Wir haben gar nicht drüber geredet, wer deine Lieblingsgäste waren.
Ich glaube, mein absolutes Lieblingsgespräch war das mit Nora Gomringer, die einfach eine so schillernde, großherzige, fantastische, kreative Person ist. Die gehört auf jeden Fall zu den Top-Folgen. Dann jemand, die mir sehr die Augen geöffnet hat und mir gezeigt hat, dass ich falsche Bilder im Kopf hatte, war Beate Neumeister, die Chefin vom Kinderhospiz, wo ich damit gerechnet habe, dass das ein ganz schweres, ganz düsteres Gespräch wird, wenn wir über den Tod von Kindern sprechen, und die mich mit einem ganz anderen Gefühl hier rausgeschickt hat, nämlich was sie alles an Hilfe bieten und dass das Hospiz nicht zum Sterben da ist. Also das war ein Gespräch, was mir auch noch sehr, sehr lange nachhing. Kadi Kestler ist eine fantastische Podcasterin und mittlerweile eine Freundin geworden, die eine solche krasse Lebensgeschichte hat und sich so aufgerappelt hat nach einem schweren Unfall. Das ist einfach ein großes Vorbild, und die hat sehr viele sehr kluge Sachen gesagt. Das fand ich auch fantastisch. Und wenn ich mal ein bisschen vom Inhaltlichen weggehe, wobei es auch inhaltlich toll war, eins der Gespräche, die mir wahnsinnig viel Spaß gemacht haben, waren mit dem noch Dirigenten der Bamberger Symphoniker, Jakob Ruscher, der in einer riesengroßen Bescheidenheit wirklich auf eine Weise seine Arbeit erklärt hat, dass ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt einem Dirigenten zugucke, dass ich viel mehr verstehe als vorher. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fränkischer Talk, die heute eine besondere ist, denn es ist meine letzte. Aber hier sitze ich nicht alleine. Ich habe mir trotzdem natürlich einen Gast eingeladen, nämlich einen, mit dem ich schon ganz am Anfang eigentlich besprochen hatte, dass wir unbedingt zusammen einen Podcast machen müssen, und dann ist es nie dazu gekommen. Und bevor ich jetzt den Fränkischen Talk verlasse, habe ich ihn doch noch eingeladen, Florian Herrnleben, Satiriker, Puppenspieler, Hans Dampf in allen Gassen im besten Sinne aus Bamberg. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo, 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 schön, dass ich da sein darf, so in letzter Sekunde sozusagen, für die letzten Sekunden.
Na, ein bisschen mehr als ein paar Sekunden haben wir zum Glück.
Ja.
So, ich habe mich nicht so wie sonst vorbereitet. Ich weiß eigentlich ein bisschen was über dich.
Natürlich. Aber damit haben wir schon eine große Gemeinsamkeit.
Du auch nicht.
Ich auch nicht.
Sehr schön. Das heißt, wir schütteln das heute so ein bisschen aus dem Ärmel.
Ja, aber auch ist doch auch schön.
Genau. Also wir wollen uns heute ein bisschen über Bamberg unterhalten, über das Thema, wie funktioniert eigentlich Zeitung, und übers Podcasten.
Gut.
Ne?
Ja.
Okay, für die, die dich nicht kennen, muss man auf jeden Fall wissen, dass du der wohl bekannteste, aber auch kritischste Beobachter außerhalb einer festen Zeitungsredaktion bist, was das politische Geschehen in Bamberg angeht. Und du hast schon hier ganz schön viel Ärger gemacht, ne? Also aus Sicht der Politikerinnen und Politiker auf jeden Fall.
Ja.
Dein größter Coup war zusammen mit unserer Redaktion aus Bamberg wahrscheinlich die Bonusaffäre im Rathaus. Willst du mal erzählen, was damals passiert ist und vor allem, wie du da reingeraten bist?
Ich glaube, der größte Coup, um es damals zu verbessern, war, glaube ich, dann das daraus folgende, die Fake-Account-Affäre, die, glaube ich, so in der Berichterstattung. Ja, genau. Also wenn man wirklich ein bisschen sortieren will, wobei natürlich hinsichtlich der strafrechtlichen Relevanz, der juristischen Relevanz natürlich, und da hast du recht, da war dann der größte Coup, dann die Boni-Affäre. Reingeraten bin ich deswegen wahrscheinlich, weil ich war ja damals einfach nur ein Kleinstadtkabarettist, der halt monatlich eine Kolumne in einem Stadtmagazin geschrieben hat, aber trotzdem sich dadurch offensichtlich so viel Vertrauen erarbeitet hatte bei der anonymen Leserschaft, dass es dazu führte, dass ich diesen Prüfbericht bekam auch dann. Ich hatte mir den in der Kolumne, in der Monatskolumne mal unter den Tannenbaum gewünscht. Das war so die Vorweihnachtszeit. Mhm. Und da hatte ich ihn noch deutlich vor der Weihnachtszeit eben, wie eben auch der Fränkische Tag, plötzlich unterm Weihnachtsbaum im Briefkasten anonym liegen. Und ich habe mir erzählt, dass man mir an der Mauer des Schlachthofes eine Figur wie Batman hatte mir ihn überreicht. oder einer unteren Brücke. Man musste ja dann aufgrund der Whistleblower-Anzeige, Datenschutz, da haben sie, sind sie alle eskaliert im Rathaus, also die Geheimnisse drumherum erzählen. Und ja, dann hatte ich den Bericht auch. Hatte aber da eigentlich ja gar keine Kooperation mit dem Fränkischen Tag. Also so, natürlich, man kennt sich seit Jahren und Jahrzehnten und wir können ja nachher auch ein bisschen über die Historie reden. Wir haben ja tatsächlich so lange Kooperation, wie es den FT gibt und wie es den Bamberger Kasperl, also die Puppenbühne Handleben gibt, aus der wir ja quasi alle herausstammen. Aber dennoch hatte das eigentlich nichts mit diesem Pamphlet da zu tun, was wir bekommen haben, sondern ich habe dann vor mich hingeblockt, der FD hat vor sich hingeschrieben. Natürlich haben wir dann irgendwann, ich glaube, das ging im Dezember oder irgendwann im Dezember los. Und ich glaube, vor Mitte Januar hatten FD und ich da gar keinen Kontakt zu dem Thema, sondern das lief so ein bisschen parallel schon vor sich hin, dass ich in meinem Blog, habe es dann damals frech irgendwie Handlebensüberstunden genannt, weil es ja viel um Überstunden und da Bonis und sowas ging. Ich glaube, Mitte Januar hat mich dann das erste Mal ein Redakteur vom FD angerufen und gesagt, ja, wir könnten, was weißt denn du gerade, was wissen denn wir gerade, können wir nicht irgendwie hier oder da gemeinsam. Und daraus ist dann viel erwachsen. Das war ja auch der Zeitpunkt, wo dann die Fake-Accounts bei Facebook aufgeschlagen sind und da versucht haben, Stimmung gegen die Presse ganz generell, gegen den Whistleblower, gegen den FT, alles eine große Kampagne, dann dieses Thema dann hochzukochen. Dreiviertel Jahr später, als ich dann so eine kleine Berichterstattungslücke hatte, habe ich dann mal die Fake-Accounts hochgenommen. Nach einem Dreivierteljahr, so viel Geduld muss man dann auch haben. Das war, glaube ich, da auch die größte Stärke, weil dann einfach so viel Material über die Fake-Accounts angesammelt war, dass das auch wirklich einen großen Schlag gegeben hat. Ja, und dann ging es nochmal ein Jahr lang oder zwei Jahre lang eigentlich ja rund wegen dieser Fake-Accounts. Also das, da war schon viel los.
Für die Nicht-Bamberger, die uns zuhören, muss man vielleicht ganz kurz einordnen, was es damit auf sich hat. Also es gibt einen bekannten Bamberger, der auf Facebook immer mal ganz gerne gegen andere Personen, aber auch gegen den FT wettert. Und der hatte, wie soll ich sagen, immer wieder Zuspruch und Unterstützung von diversen Menschen, die sich scheinbar gut auskannten, die aber niemand kannte. Deren Namen niemandem in der Stadt was sagten und dann stellte sich heraus, die Menschen existieren gar nicht.
Ja, genau. Also letztlich war halt, diese Boni-Affäre traf ja vor allem die SPD, beziehungsweise erst einmal den SPD-Oberbürgermeister Andreas Starke.
Genau.
Dass dann der Fraktionschef der SPD natürlich aus politischen Gründen da, und das war damals noch Klaus Stieringer, dass der natürlich aus politischen Gründen da natürlich versucht hat, gut Wetter zu machen, auch ein Stück weit nachvollziehbar, das gehört ja zum Geschäft. Was dann halt parallel passiert ist, dass sich so ein windiges Newsportal in Bamberg, Bamberg Facts, zufällig auch ansässig an der Geschäftsadresse dieses Klaus Stieringers, sich dann irgendwie auf die Fahne geschrieben hat, gegen den FT zu wettern. Genau. Das mal das eine, das hat schon gewissermaßen ein klein wenig gestunken, dass da dann aber auch noch irgendwelche Menschen, die namentlich hier in Bamberg keiner kannte, noch Applaus spendiert haben. Das hat irritiert. Witzigerweise hat es lang niemanden so richtig irritiert, weil man sich dachte, naja, vielleicht ist Bamberg doch so groß, dass so ein Name wie Stefan Sandmann, der plötzlich auch offensichtlich laut Facebook irgendwie Lektor aus München, der da plötzlich irgendwie seine, ich bin Neubamberger, aber ich habe eine Meinung dazu und es ist alles nur eine Kampagne vom FT. Und noch zwei, drei andere Accounts da plötzlich irgendwie mitdiskutiert haben. Das hat so lange so richtig keinen irritiert. Man hat es halt so wahrgenommen. Gewundert haben sich nur ganz wenige, öffentlich aber keine. Und ich habe eigentlich ab Minute 1 an irgendwie Screenshots von den Halunken gemacht, weil ich mir schon dachte, es kann nicht sein, dass in Bamberg jemand 300 Freunde hat, 100 oder 150 gemeinsam mit mir und ich den nicht kenne. Von dem kursieren keine Fotos, da kursiert kein Netzwerk, da kursiert kein, ich kenne den oder so, sondern ich war mal mit dem auf der Geburtstagsparty von dem oder dem. Alle, die ich dann von den gemeinsamen Kontakten gefragt habe, die haben gesagt, nee, gesehen haben wir den nie. Ja, der hat irgendwann kam eine Freundschaftsanfrage und so. Und ab dem Zeitpunkt war mir klar, dass die nicht echt sind. Auch aus welcher Ecke die kommen, war auch relativ schnell klar. Und naja, dann fängt mal an, mal Screenshots zu machen. Und was mich auszeichnet, glaube ich, also das ist auch nichts, ist einfach nur eine Situationsbeschreibung, du hast gar nicht so angegeben. Ich habe eine unglaubliche Geduld. Das merkt man ja auch an der Tatsache, dass ich dir 3 Jahre lang Zeit gegeben habe, mit mir einen Podcast zu machen. Also ich brauche das nicht mehr beweisen. Ich habe eine unglaubliche Geduld. Auch in dem Fall. Ich habe das aber auch das Thema dann komplett unterschätzt, das muss man auch sagen. Also das war so in meiner Bloggerzeit dachte ich mir, naja, das ist jetzt mal lustig, diese Fake-Accounts auszugraben. Mich hat ja einer dieser Fake-Accounts dann persönlich angeschrieben. Das habe ich dann zum Anlass genommen, da einfach einen Blogartikel darüber zu schreiben. Ich dachte, das ist jetzt mal kurz lustig, alle lachen bis Weihnachten und dann ist gut. War aber dann nicht so. Also als mich dann irgendwie an dem Freitagabend, als ich das publiziert habe, noch ein Redakteur vom FT mitten in der Nachtschicht quasi noch irgendwie, ey, wir machen am Montag ein Interview. Du weißt schon, das ist ein Skandal. Und ich dachte, nee, lustig. Nee, das ist ein Skandal. Mhm. Und am Montag drauf dann die Querredaktion vom Bayerischen Rundfunk, ja, Bayerischen Fernsehen angerufen hat und gesagt, wir machen nächste Woche Drehtermin, Freund. da dachte ich mir, oh, doch nicht nur lustig bis Weihnachten.
Etwas bekannt.
Ja, natürlich, klar.
Du bist jemand, der mit sehr spitzer Feder und sehr viel Humor auf die Stadt guckt, aber halt auch schon Kritik äußert und wahrscheinlich auch relativ viel Zuspruch dafür bekommt, wenn ich mir jetzt die Videos angucke vom Sabalot-Abend, deinem satirischen Jahresrückblick, wo du ja schon auch ganz schön draufhaust und wo es schon ziemliche Pointen gab. Ist das je negativ für dich gewesen? Also hat dich ja mal jemand richtig angefeindet? Hast du mal richtig Ärger bekommen? Gibt es Leute, wo du sagst, denen würde ich lieber nicht im Dunkeln begegnen, weil die wirklich ein Problem mit mir haben? Oder ist das alles noch auf so einer klassischen, naja, die Politik kommt schon damit klar, dass sie beobachtet und auch ein bisschen geärgert wird?
Ah, die Profis in der Politik kommen, glaube ich, ganz gut damit klar. Die nicht damit klarkommen, ist natürlich die es dann, ich glaube, jetzt gar nicht so sehr von der Bühne heraus herunter humoristisch trifft, sondern die natürlich in irgendeiner Art und Weise Einschnitte in ihrem Leben dadurch hatten, dass wir halt berichten mussten.
Wie zum Beispiel ein zurücktretender
Fraktionsvorsitzender. Genau, Fraktionsvorsitzender. Da geht es natürlich am Ende auch ein Stück weit immer erstmal auch um Geld. Also Fraktionsgelder, Fraktionsvorsitz kriegt immer mehr Geld und muss zurücktreten, geht aus der SPD raus, ist dann fraktionslos, hat sich jetzt ja zu diesem... zu der ersten Verwertung haben sie sich ja zusammengeschlossen. Die sich Bub nennt. gruseliges Bündnis, da, wenn man sich das so ein bisschen anschaut mit ihren Anker-Pamphlets und sowas. Aber die persönlichen direkten Anfeindungen sind da nicht da. Und ich glaube auch, ich kann jedem, weil ich schon viel Wert drauf lege, das auch fundiert zu recherchieren und das sauber zu machen, ich kann da jedem unter die Augen treten, ich kann mit jedem das ausdiskutieren. Ich habe zu sehr, sehr vielen, und das hat man ja im Nachgang auch zu diesem Sabalot-Abend ja gemerkt, habe ein paar ganz nett gesagt, ich stehe da irgendwie, was weiß ich, 2,5 Stunden auf der Bühne, glaube ich, am Ende waren es, beschimpft die ja schon kräftig und zerlegt die. Und dann sind es die Ersten, die vorne aufstehen und Standing Ovations geben. Also da fragt man sich schon, was da schief läuft. Ich meine, ich freue mich sehr drüber, aber denen hat es Spaß gemacht. Und am Ende gehe ich trotzdem von der Bühne runter. Na klar, bist du mal kurz Backstage, ziehst dich mal irgendwie mal kurz mal ein bisschen um und stehst dann wieder hinterher mit denen, die noch im Saal stehen, im Publikum und mit allen irgendwie schön und nett. Und ich könnte jetzt nicht sagen, dass da die mich menschlich nicht mögen, die sind da schon gar nicht mehr da, sondern die mich mögen und schätzen, also vielleicht auch schätzen vor allem, die bleiben. Die bedanken sich für den Abend, die sagen mal, hier oder da warst du mal irgendwie beim Ziel draußen oder da, das sehen wir aber ganz anders oder da bist du, und da gab es auch was. Aber das kann man ausdiskutieren und das ist doch alles gut. Mhm.
Kannst du das dann verstehen, wenn die sagen, das war nicht okay?
Oder ja,
ist es eher Meinung?
Die haben halt eine Meinung und ich habe recht. Darauf können wir uns schon immer auch einigen.
Darauf einigst du dich wahrscheinlich.
Ja, genau.
Wie hat denn das angefangen, dass du so zu so einem politischen Beobachter geworden bist? Weißt du das noch?
Naja, ich bin schon immer ein politischer Mensch. Und wir haben ja durch die Puppenbühne in der Familie immer auch einen Draht in die Politik, in die Stadtgesellschaft, in das stadtgesellschaftliche Leben hier ja gebraucht oder auch genutzt oder halt ja leben müssen, um hier halt zu existieren. Und dann kennst du hier. Und ich glaube, so richtig angefangen hat es eigentlich, als wir angefangen haben, Figurenkabarett zu spielen. Wir haben irgendwann 2006, 2007 rum Erwachsenenprogramm mit dem Kasperl quasi umgesetzt. Also wir wollten nicht nur Kinderunterhaltung machen, sondern auch Erwachsenenunterhaltung. Mein Vater war gerade aus Bamberg oder meine Eltern waren aus Bamberg weg. Aus gesundheitlichen Gründen hatten wir die Bühne übergeben. Und ich habe mir gedacht, naja, ein bisschen Erwachsenenunterhaltung mit den Figuren, mit den Handpuppen, das können wir. Also wir können Handpuppen spielen, wir können Figuren spielen, wir können Puppen spielen, das ist, da zweifelt keiner dran. Aber wir machen das jetzt auch für Erwachsene. Dann hatten wir eine ganz gute Kooperation damals mit dem Atrium. Mhm. Und der Werbegemeinschaft vom Atrium hatten dann ein festes Theater und wollten halt auch ein Abendprogramm anbieten. Und da fiel dann so ein Figurenkabarettprogramm raus. Und es war immer irgendwie klar mir, dass da schon eine kleine Marktlücke ist, politisches Kabarett über die Bundesrepublik reden, über die weltwirtschaftlichen Geschehen, weltpolitischen Geschehen, das ist alles, da macht jeder schon seine Witze drüber. Aber die Wiese in der Lokalpolitik, die ist noch nicht gemäht und da sind die Pointen noch nicht gemacht. Da fällt es oft auch, jetzt sage ich mal, leichter, mal eine Pointe zu machen, die nicht schon fünf andere gemacht haben, die du noch nicht gehört hast. Und das macht Spaß und da war eine Lücke. Und dann sind wir damals irgendwie, mein Onkel und ich, in das Thema ein wenig rein. Und damit ging es los. Dann war aber auch ein paar Jahre ein bisschen Pause. Dann hat mich irgendwann, habe ich dann Solo-Comedy-Programme gemacht, aber war damit ja eher so national unterwegs. In Bamberg auch viel gespielt, aber dann auch national, international, war als Gastkünstler auf Kreuzfahrtschiffen damit. Und irgendwie hat halt Bamberg einen dann nicht losgelassen. Dann habe ich angefangen, für ein Stadtmagazin Kolumnen zu schreiben und habe immer gemerkt, dass mir eigentlich diese Themen, wo es ein bisschen um Politik und um Rathaus geht, immer mehr Spaß machen als oder leichter von der Hand gehen als was weiß ich, ich habe, glaube ich, in meinem Leben kaum bisher was über Basketballer in Bamberg geschrieben. Ich kenne mich da nicht aus. Mein Interesse ist da auch, mein persönliches Interesse ist da auch eher gering. Also eher Hochachtung vor dem, was sie erreicht haben, aber ich kenne mich nicht aus. So. Und drum merkst du ja auch, wo du so deinen eigenen Fokus hast. Und dann war der eher in Richtung Rathauspolitik. So. Und dann kam eins zum anderen irgendwie. Und dann kam Corona. Also Corona letztlich nimmer live auftreten zu können, was ich ja damals schon gemacht habe mit Kabarettprogrammen, Lokalkabarettprogrammen, nimmer auftreten zu können. Und dann ging das mit der Schreiberei noch ein bisschen weiter und noch mehr weiter, dass ich halt geblockt habe, weil das halt so ein bisschen, das ging dann neu los. Und dann eins zum anderen, plötzlich rief der FT an und sagt, du könntest ja auch für uns.
Genau, das war im Herbst 23, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau.
Und seitdem bist du da. Für Stadtecho machst du seit 2024 nichts mehr, ne?
Ja, das richtig. Das wird dann einfach, wurde ein wenig viel. Dieses Stadtecho hat sich eher ein bisschen umstrukturiert und wir sind, da war kein Krieg, es war mir auch immer wichtig, das zu betonen. Ich habe das da zu der Zeit 7 oder 8 Jahre gemacht, monatlich eine Kolumne geliefert und es hat viel Spaß gemacht. Und ich habe aber auch gemerkt, dass mir dieses Tagesaktuelle echt liegt. Ich meine, ich weiß nicht, wie oft die drüben in der Redaktion sitzen, bei den Plattmachern oder in der digitalen, ich sagte, das ist aber 17 Uhr, wo bleibt er denn? Aber ich habe jede Woche geliefert und mir macht es auch Spaß. Also gerade das macht mir Spaß. Und der Druck, am 17 Uhr noch eine Kolumne zu liefern, wo du weißt, um 20.30 Uhr ist die im E-Paper und am nächsten Früh um 6 ist die online und irgendwo brennt am Montag irgendwie so ein kleines Feuerchen. Ohne zu wissen, auch mal wirklich auf was ganz Aktuelles rauszukommen, ist ein Riesenunterschied, als für ein Stadtmagazin zu schreiben, wo du weißt, ich habe 2 Wochen vorher irgendwie einen Redaktionsschluss und dann kommt sie 2 Wochen später raus und dann muss sie noch 4 Wochen einigermaßen irgendwie funktionieren. Da liegt mir das am Freitag mal schnell noch für Samstag und noch mal notfalls ein Thema umzuschmeißen um 16 Uhr und um 17 Uhr eine neue Kolumne fertig zu haben und die andere noch mal über, also das ist tatsächlich eher meins.
Wie lange schreibst du an eine Kolumne normalerweise?
Das weiß ich nicht. Also das kommt ja immer ein bisschen aufs Thema an. Ich schreibe sehr schnell. Das schon, aber natürlich, ich sag mal, wenn es blöd läuft, ist schreiben 1 Stunde und recherchieren 20. Also das ist, kann ja, ich gut, jetzt immer gar nicht sagen.
Das Leben eines jeden
Menschen. Ja, genau. Menschen, also zum Glück schreibe ich tatsächlich sehr schnell. Wenn ich dann mal weiß, in welche Richtung das geht, dann habe ich es tatsächlich flott runtergeschrieben.
Und wann weißt du, etwas ist ein gutes Kolumnenthema?
Ja, das macht immer pro Woche so einmal Klick. Okay. Und dann weißt du, okay, das nehme ich. Also das ist so, du gehst da mit offenen Augen durch die Weltgeschichte oder durch die Stadtgeschichte in dem Fall und hast immer so 2, 3, das wird's. Ich gehe oft dann irgendwie, dass ich weiß, welche der 3 Themen nehme ich dann oder nehme ich das. Dass ich gar nicht weiß, was, das kommt eigentlich nie vor. Es ist dann eher so, welches ist für die Woche das Beste? Und da macht es irgendwann Klick.
Also mehr so die Qual der Wahl als
Themennot.
Themennot gibt es nicht in Bamberg.
Ich glaube, ich hatte einmal echt irgendwie das Gefühl, jetzt weiß ich gar nicht. Aber das ist dann eher so, ich hatte riesen Respekt vor der ersten Sommerpause des Stadtrats zum Beispiel. Also Herbst 23 habe ich angefangen. Und dann geht das schon durch und dann wusste ich, boah, irgendwann kommt der August und dann haben die keine Sitzungen mehr und dann reden die auch nicht mehr, dann sind die alle im Urlaub, was schreibe ich denn da wohl? Und am Ende waren das irgendwie, glaube ich, so die lustigsten Themen, weil ich dann auch mal, da hast du auch mal den Kopf frei für auch mal irgendwie einfach was Absurdes, mal was anderes. Und wenn du dann irgendwie 3, 4, 5 Mal im Jahr wirklich Berichterstattungslücken hast, dann, und du bereitest dich darauf vor, das hat dann besser funktioniert als die anderen.
Du hast es gerade so ein bisschen angedeutet. Deine Familie und der Fränkische Tag haben total viel miteinander zu tun. schon ganz lange. Ne? Also du sagst ja, eigentlich geht die Kooperation schon Generationen zurück.
Ich habe das vor ein paar Wochen, zufällig hatte ich es irgendwie in der Hand, ja, 1947 hat mein Urgroßvater Hans Heinleben schon Kasperltheater gespielt für die Kinder bei der Weihnachtsfeier der Mitarbeiter des Fränkischen Tags. Ich weiß welches Stück, ich weiß leider nicht wo, weil das steht nicht auf dem Flyer drauf. Mhm. Er ist dann noch irgendwie mit einem humoristischen Solo-Beitrag noch aufgetreten. Aber ja, 1945 hat mein Urgroßvater angefangen, nach dem Krieg offiziell als Puppenbühne Heinleben Kasperltheater zu spielen. Er hat vorher schon Puppentheater gespielt, hat vor dem Krieg war er schon als Schauspieler Humorist in Bamberg unterwegs. Und nach dem Krieg dann 1945 dann offiziell quasi als Puppenbühne Heinleben. Ja, und 1947, FT 1946, also mhm.
Wir feiern 80-Jähriges dieses Jahr.
Ja, genau, mhm. wir sind quasi ein bisschen voran, ein paar Monate sozusagen. Seitdem geht das zu. Ich glaube immer so, Berichterstattung, da konnte ich mich nie beschweren. Das hat immer gut funktioniert, das ist immer auf Augenhöhe. Das ist auch, glaube ich, das Verständnis, was ich von Lokaljournalismus habe, dass es nicht irgendwie diese Erwartungshaltung ist, zu sagen, da muss doch irgendwie jemand, sondern man muss miteinander. Mhm. Lokaljournalismus lebt auch nur und Lokalpresse funktioniert auch nur, wenn man mittut, finde ich. Das, wenn man einfach die Augen aufmacht und weiß, wie das alles funktioniert, dann kann man nicht mit der Erwartungshaltung drangehen und zu sagen, man muss doch mal. Das haben wir aber auch nie gelebt. Wir haben immer versucht, das miteinander auch ein bisschen zu machen. Und das führte dann letztlich aber zu dem ein oder anderen Kooperationsprojekt. Ich kann tatsächlich da aber wenig sagen über die Zeit von meinem Urgroßvater und von meinem Vater aus den frühen Jahren auch nicht. Ich weiß, was ich alles mit dem FT die letzten Jahre oder FT mit mir die letzten Jahre und Jahrzehnte, kann ich jetzt schon fast sagen, was wir miteinander gestemmt haben an Projekten. Das war immer mal schön, dass ich irgendwann mal redaktionell, journalistisch für mit dem FT arbeiten kann. Das Wer hätte mir das vor 10 Jahren gesagt, hätte ich gesagt, nee, war nie meine Ambition, aber tut sich auch ganz gut an.
Du hast ja einen Job, unter dem man sich relativ wenig vorstellen kann, also dein Broterwerb, ja. Ne, ist ja so ein bisschen, klingt ein bisschen langweilig. Du bist Mitgesellschafter eines Unternehmens für elektronische Messtechnik.
Ja.
So, elektronische Messtechnik, da kann man sich noch was drunter vorstellen, aber ich kann mir darunter nicht wirklich gut vorstellen, wie dein Tagesalltag so aussieht. Das kann ich mir in der Redaktion hingegen aus vielen Jahren Erfahrung natürlich sehr gut vorstellen.
Ja.
Wenn du jetzt nochmal vor der Entscheidung stehen müsstest, was du beruflich machst, könntest du dir auch vorstellen, Journalist zu werden?
Es gibt so eine ganz nette Anekdote und das klingt aus heutiger Sicht immer so, als hätte man es an den Haaren herbeigezogen. Aber es ist tatsächlich wahr. Also ich als Kind, ich war 12, 13 Jahre alt, hatten wir eine Fernsehsendungsaufzeichnungen fürs bayerische Fernsehen, für die Kindersendung Schlawinerplatz. Die haben eine Sondersendung oder Sondersendungsserie damals gemacht über Puppenspielerfamilien aus Bayern und da haben wir die zwei Auftaktsendungen damals mitproduziert, mit denen wurden wir als Kinder interviewt und meine Eltern wurden interviewt. Ich habe die bei mir auch im Digitalarchiv quasi rumliegen, diese Sendungen. Irgendwie ganz nett. Und habe auch bis heute noch Kontakt mit der damaligen Moderatorin. Natürlich sind die Erinnerungen ein bisschen verschwommen. Das ist lange her und ich war Kind. Aber was tatsächlich noch da ist, dass mein Vater hinterher zu mir kam und sagte, er hast du gut gemacht. Ich meine, stell einen 12- oder einen 13-Jährigen vor eine Kamera, vor ein Mikrofon, vor ein Interview und oder lass da mal Antwort geben, wenn jemand fragt, dass da mehr rauskommt als Ja und Nein und dass du halt irgendwie ein bisschen erzählst und so. Da kam mein Vater hinterher noch im Studio zu mir und sagte, irgendwie hast du gut gemacht. Die haben dich auch total gelobt. Die haben schon gemeint, du sollst irgendwie mal irgendwas mit Moderation. Ich wurde dann auch zum Casting eingeladen für die Nachrichtensendung von der Kindersendung Schlawinerplatz, was aber ein Irrsinn gewesen wäre, irgendwie nach München und das irgendwie zu machen. Ich wurde aber eingeladen, ich habe da auch teilgenommen. Ich wurde am Ende auch nicht genommen, aber es war schon so, dass die gesagt haben, irgendwie wär doch Journalismus, wäre doch was für den. Also das fiel auch wörtlich. Ich dachte mir, ich konnte mir damals nichts drunter vorstellen und hatte immer irgendwie Ambitionen dann ja, Wirtschaftsinformatik zu studieren, das habe ich dann ja auch gemacht, wenn auch nie fertig. Da kam dann unternehmerisch ein bisschen was in die Quere.
Du schreibst immer erfolgreich abgebrochen. Ne?
Ja, das habe ich gar nicht erfunden. Das hat Herbert Mackert hat mir das so euer Redakteur hat mir das mal so irgendwie angedichtet, aber ist schon so erfolgreich abgebrochen. Ich habe damals große Softwareentwicklungen, Projekte gemacht, auch fürs IOC. Und 2004 für Athen und ab dem Zeitpunkt war das dann mit dem Studium einigermaßen durch und habe dann so mal beruflich meinen Weg gemacht. Letztlich ist es so, dass meine Eltern mir schon auch vorgelebt haben, dass man von Kultur zwar gut leben kann. Meine Eltern waren über 10 Jahre hinweg, haben die von der Puppenspielerei gelebt. Mhm. Obwohl mein Vater eigentlich Bundesbeamter war, hat sich da dann aber beurlauben lassen. Und trotzdem aber auch für uns familiär immer klar war, wenn du musst da Familie durchfinanzieren. Du musst irgendwie, es muss klar sein, dass du finanziell nicht irgendwie ständig auf Kante genäht bist. Es ist nichts schlimmer in der Kultur, finde ich. Und da gehe ich jetzt nicht unbedingt irgendwie konform mit vielen meiner kulturschaffenden Kollegen, darauf angewiesen zu sein, dass du staatliche Förderungen kriegst. Hm. Du wirst so unfrei in deiner Kultur, in deiner Tätigkeit, in dem, was du machst. Und ich bin heilfroh, dass ich nicht darauf angewiesen bin, irgendwie Förderungen, staatliche Förderungen, städtische Förderungen zu kriegen, sondern mein Ding machen kann, weil das nur die Freiheit schafft, die ich halt brauche, um so arbeiten zu können, wie ich will. Das wollen andere nicht zwingend. Aber natürlich, wenn du solche Kolumnen schreibst wie ich, aber am Tag später dann irgendwie bei irgendjemandem auf der Matte stehst, aber um Fördergelder betteln musst, mhm, das geht nicht einher.
Das wird schwierig, ja.
Genau, du kommst in so eine Abhängigkeit rein. Und darum bin ich halt froh, dass ich mein Geld im Wesentlichen mit Dingen verdienen kann, die damit nichts zu tun haben. Ich bin selbstständig, ich bin Unternehmer und das bin ich sehr gerne und sehr lange. Und es funktioniert auch gut. In der Firma wissen sie natürlich alles, was ich so treibe und was ich so mache. Klar muss die Arbeit gemacht sein, dann muss alles funktionieren und wir müssen das schon immer irgendwie... Das geht alles Hand in Hand und da bin ich auch tatsächlich meinem unternehmerischen Umfeld auch immer sehr dankbar, dass die das alle mittun, was ich so den ganzen Tag treibe. Und im Wesentlichen geht es halt darum, dass du wenig schläfst. Dann geht der Rest einher.
Jetzt hast du ja in den vergangenen Jahren mal ganz kurz in deiner, und verzeih mir den Ausdruck, Rampensauenhaftigkeit ein bisschen Konkurrenz aus der eigenen Familie bekommen, weil dein Bruder deutschlandweit für Aufsehen gesorgt hat, weil er bei The Voice ganz schön weit gekommen ist. Wie war das für dich, als auf einmal ganz Bamberg über deinen Bruder geredet hat und nicht mehr über dich?
Schön. Wir stammen doch aus der gleichen Familie raus und wir haben auf der Bühne, seitdem wir als Kinder miteinander Puppentheater bei meinen Eltern gespielt haben, hatten wir beide immer so ein bisschen unterschiedliche Rollen oder Aufgaben im Familienbetrieb. Aber seitdem sehr wenig auf der Bühne, bis gar nichts auf der Bühne miteinander gemacht. Und das ändert ja aber nichts dran, dass man da durchaus stolz ist und stolz. Ich meine, er ist mein kleiner Bruder. Ich meine, auch wenn er nur 10 Monate jünger ist.
Mhm. 10 Monate. Wow.
Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Aber der hat. Wir wussten ja alle immer, dass er singen kann. Und ich wusste auch, dass er vor Jahren schon mal an einem anderen Casting teilgenommen hatte. Und dass das dann so plötzlich da so funktioniert hat. Ich hatte was Leuten hören und hat aber ja wenig darüber geredet oder nichts gesagt und so, weil das ja alles irgendwie schon auch toll und geheim war. Und als es dann irgendwie soweit war und man wusste, oioioi, das geht in eine Richtung, mit der er, glaube ich, selber nicht so richtig gerechnet hatte, war das natürlich schon klar. Stolz und ich habe mich gefreut. Und ich habe, das muss man ja auch sagen, das war ja so im Anschluss an diese ganzen Skandale und du rennst irgendwie über den Maxplatz und du rennst irgendwie beim Einkaufen und überall wirst du angesprochen, wieder hier und wann tritt denn der zurück und was hast du denn da wieder ausgegraben, was hast du da geschrieben. Das ist mal plötzlich total ungewohnt und wie was meinst du denn mit deinem Bruder und wie weit kommt er denn und was sagt er denn und so. Das war auch mal für mich auch mal schön, mal einfach ein paar Monate nicht irgendwie... Ich wusste ja, das kommt schnell genug wieder mit dem nächsten Skandal. Und von daher ist doch alles gut. Ich freue mich da sehr und hoffe, dass er da immer was draus macht.
Mhm. Wenn du auf der Straße unterwegs bist, wirst du total oft angesprochen. Leute stecken dir ja mittlerweile auch interessante Themen, weil sie wissen, wenn sie dir geben, ist die Chance, dass was draus wird, relativ hoch. Ne? Genauso funktioniert es ja auch im lokalen Journalismus, wenn man einen Redakteur oder eine Redakteurin kennt. Die kriegen auch immer mal wieder gute Tipps. Wie oft würdest du sagen, sind da wirklich richtig gute Sachen dabei, auf die du von allein nicht gekommen wärst?
Naja, ich glaube, jeder, der sich meldet, der hat einen Grund, warum er sich meldet. So, der hat da Bedürfnis, der hat da irgendwie eine Art von Not. Drum ist es mit, ich tue mir da jetzt ein bisschen schwer zu sagen, was ist gut und was höre. Ich möchte auch Leute jetzt nicht irgendwie deprimieren und zu sagen, das Thema ist schlecht. Das letztlich, jeder, der ein Thema hat, der meldet sich mit dem Thema, weil er ein Gefühl hat, dass er da in irgendeiner Art und Weise was sieht, weil er ungerecht behandelt wird. Ich versuche schon, vieles dann irgendwann mal einzubauen, ob es dann immer eigene Kolumne wird. Ich habe auch manche Themen einfach für die Leute dann auch schon recherchiert, uns nicht abgetan. Ich erinnere mich da so an eine Nummer mit dem kleines Thema, einen Strafzettel bekommen, den ich im ersten Moment auch nicht fair fand. So, und dann habe ich da schon wenigstens die Presseanfragen mal gestellt, um mal zu gucken, wo sind denn die Rechtsgrundlagen dafür und wie kann man denn da was machen und oder sollte man da was machen oder wie schauen wir uns mal an. Und wenn du dann irgendwie Themen vom Eis kriegst und das vielleicht auch nicht einmal unbedingt immer öffentlich machst, ich hatte am Anfang immer schlechtes Gewissen zu sagen, wenn ich eine Presseanfrage stelle, dann muss ich doch da auch am Ende was draus machen. Mhm. Nö, genau. Also da bin ich inzwischen, wenn ich dann das Thema aufgeräumt bekomme, dann ist auch schön. Und wenn das dann ohne mal öffentliche Berichterstattung ausgeht, dann ist es auch gut. Und wenn sich alle, wenn alle am Ende dann fröhlich sind, dann ist es noch besser. Also von daher, ich glaube, jeder, der sich meldet mit einem Thema, das ist ein gutes Thema. Ob es am Ende für eine Kolumne reicht, ist aber, er hängt von ganz anderen Faktoren ab, als ob es jetzt nur ein gutes Thema ist. Mhm. Muss ja auch was hergeben.
Na klar. Jetzt sitzen wir hier so gemütlich in unserem kleinen Studio zusammen und machen einen Podcast. Das ist ja bei dir noch nicht so das ganz große Thema gewesen. Ne? Du warst zwar schon bei uns im Podcast zu Gast, zu Razzia im Rathaus, zu eben dieser Boni-Affäre. Also wer zu dem, was wir ganz am Anfang gesprochen haben, so gar keine Ahnung hat, der kann den immer noch nachhören bei uns. Ist das was, was dir auch noch Spaß machen würde, das Ganze ins Audio-Thema zu verlegen? Oder sagst du, nee, das geschriebene Wort ist schon für mich das Richtige?
Ich bin ein Freund des geschriebenen Worts, ja. Mhm. Das fällt jetzt immer mehr auf, auch zu dem Thema, so mit, du kannst dir ratzfatz irgendwie von einer KI seitenweise Text zusammenstöpseln und scrabbeln lassen, das dann aber halt zu glatt gelutscht ist. Und jeder, der meine Kolumnen liest, der, also ich glaube, ich gebe die, die sagen, ah ja, diese Schachtelsätze, diese Sprachkonstruktionen, diese Wortbilder, die strengen mich an. Mal für 2000 Zeichen geht's mal, aber danach ist echt irgendwie fies. Das ist okay. Und ja, ich bin ein Freund des geschriebenen Worts. Andererseits, die Podcasts, die ich jetzt mitgemacht habe, die haben ja auch immer sehr viel Spaß gemacht, so in dem Moment. Von daher verstehe ich auch Leute, glaube ich, die da sagen, ja, wir hören das irgendwie, du bist ja ein riesen Podcast-Fan und hörst ja auch privat sehr, sehr viel Podcast. Das schaffe ich irgendwie nicht. Also ich habe irgendwie im Tag immer keinen Freiraum, wo ich finde, jetzt habe ich mal eine Stunde Zeit, mir einen Podcast irgendwie zu hören. Krieg's aber schon mit, dass halt viele irgendwie gerne und viele auch so diese Podcasts hören und sagen, die können einmal, die laufen mal so ein bisschen nebenher oder andere, die gut recherchierten und so. Ich habe da schon viel Verständnis für. Von daher, ich glaube schon, dass da in Bamberg eine gewisse Lücke ist, die auch so nach und nach jetzt gefüllt wird von dem einen oder anderen Podcast, der auch so seine Fans einsammelt und jeder so ein bisschen anderes Klientel bedient. Naja, mal gucken, was die Zeit bringt. Ne? Ja, vor allem.
Schmusselt da hier rum.
Ja, vor allem ohne dich.
Ja, ja. Das, die Frage ist ja tatsächlich noch offen. Also für die, die es interessiert, es ist noch nicht ganz klar, wie es mit dem Fränkischen Talk weitergeht. Also das Format wird weiter bestehen, aber ob es weiterhin solche Interviews sein werden oder ob sich das nicht nur das Moderatoren Team ändern wird, sondern vielleicht auch inhaltlich ein bisschen was sich ändert. Das wird sich erst in den nächsten Wochen und Monaten entscheiden. Aber bitte nicht deabonnieren. Also da wird schon noch was kommen.
Ja.
Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, du wirst ihn ja auch weiter hören.
Ich werde ihn weiter hören, das auf jeden Fall. Ich bleibe ja in Bamberg wohnen. Und was hier passiert, interessiert mich natürlich dann nicht mehr als Redakteurin, sondern als Anwohnerin genauso.
Ja, aber ich meine, ich bin ja immer in dieser Journalismuswelt nicht drin. Also ich bin ja so einer bisschen reingeschaut. Also ich meine, das ist kein Geheimnis, wo du hingehst.
Nee, ist es nicht. Ich gehe zur dpa, zur Deutschen Presseagentur.
Zur Deutschen Presseagentur. Aber du kannst von Bamberg aus weiterarbeiten, weil alles digital, alles online, alles
genau,
vernetzt.
Genau, also wir sind in einer absolut digitalen Welt im Journalismus. Also ich mache das ja schon so seit 2015, dass mein Schwerpunkt im Digitalen liegt. Und das, was ich in Zukunft mache, ist eine Kooperation mit Verlagen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Und da sind sowieso die allermeisten Termine und Gespräche und Konferenzen digital. Also ich werde auch mal ein bisschen in Süddeutschland unterwegs sein und werde auch mal in Berlin im Hauptbüro sein oder in Hamburg. Aber das Allermeiste ist ein digitaler Job und das kann ich wunderbar von hier aus machen.
Und du darfst es von Bamberg aus machen?
Ja.
Ja, das heißt, du darfst auch hier bleiben. Ja. Du kamst ja erst hierher für...
Vor fünf Jahren.
Hast du dich in Bamberg verliebt?
Schon, ja. Also ich bin gerne hier. Ich finde, Bamberg ist eine ganz wunderschöne Stadt. Die Lebensqualität hier ist super hoch. Ich wohne mitten im Zentrum, im Trubel. Ich liebe das, aus der Tür zu gehen und mitten im Weltkulturerbezentrum zu stehen und alles vor der Haustür zu haben. Und gleichzeitig finde ich, Bamberg hat eine fantastische Größe, weil alles da ist, was ich brauche, aber es ist nicht so unübersichtlich. Und ich finde auch großartig, dass ich sowohl mit der Bahn als auch mit dem Auto hier extrem gut in alle Richtungen komme. Also ich habe ja vorher in Ravensburg gewohnt, in der Nähe vom Bodensee. Und da musste ich schon erstmal eine Stunde mit der Bahn fahren, um überhaupt zum nächsten ICE-Bahnhof zu kommen. Und eine Reise irgendwie zu meiner Familie mit der Bahn war völlig absurd. Und mit dem Auto hat es auch 6 Stunden gedauert. Und jetzt fahre ich nur noch 3. Und wenn ich in die Berge will, bin ich auch in 3-4 Stunden da. Und das ist von der Lage her hier schon sehr, sehr schön. Und ich habe Freunde gefunden hier und mich mit tollen Menschen kontaktet und bin gerne da.
Aber hast du das Gefühl, also ich meine, umgekehrt, man fragt sich ja immer, wofür man schreibt. Und jetzt bist du vielleicht auch nicht repräsentativ für, weil du Zeitung liest, weil du Journalismus machst. Aber hast du manchmal das Gefühl, also fühlst du dieses Interesse für Lokaljournalismus, für den FT? Hast du das Gefühl, dass du das danach auch aufrechterhalten kannst für Bamberg? Also lebst du das so mit? Willst du das auch mitleben oder interessierst du dich auch für das, was quasi stadtpolitisch passiert? Konntest du dich da innerhalb von 5 Jahren so reinarbeiten und reindenken und in jeder Stadt, wo du bist? Ich meine, ich bin immer Bamberger, ne? Mhm. Und das ist so, natürlich, nach 43 Jahren weißt du irgendwie, wie alle hier ticken, wie alle hier so sind, aber du bist jetzt 5 Jahre da. Hast du das Gefühl, du stolperst jeden Tag noch über neue Dinge oder hast du mal alles gehört?
Also das muss ich ein bisschen differenziert beantworten. Also erstmal zum ersten Teil deiner Frage. Ich bin ein extrem interessierter Mensch für Lokalpolitik und alles, was vor der Haustür passiert, weil ich einfach seit über 20 Jahren Lokaljournalismus mache. Also ich kann das nicht interessant finden. Ich war in, ich weiß nicht wie viel 100 Stadtverordnetenversammlungen, Ratssitzungen, Ortsbeiräten, Bauausschüssen, Kindergarten, Spatenstichen. Alles, was dazugehört, habe ich einfach bis 2015 selber ja auch gemacht immer. Und ab 2015 dann zur Hälfte digital, zur Hälfte aber auch noch als Reporterin. Das heißt, ich bin, als ich das erste Mal in Franken gewohnt habe, ich war ja von 2015 bis 2017 in Bayreuth, da war ich mit einer Kollegin zusammen verantwortlich für die Stadtpolitik. Und da arbeitet man sich einfach dann sehr, sehr, sehr schnell ein. Also das kriegt man schnell mit. Und wenn man hier regelmäßig auf dem Portal liest, ich gebe zu, ich lese digital, ich bin keine Papierzeitungsleserin, dafür funktioniert mein Alltag nicht. Also ich lese das alles auf dem Handy. Ich bin meine eigene Zielgruppe sozusagen. Das nicht spannend zu finden, geht für mich gar nicht. Also dafür bin ich einfach ein politischer Mensch und für mich ist immer relevant gewesen, was in meiner Stadt politisch passiert, weil es mich als Bürgerin ja auch immer betrifft. Also insofern, natürlich werde ich das weiterverfolgen. Auf welchen Kanälen? Sicherlich nicht nur auf fränkischertag.de, sondern auch auf den anderen Kanälen, die ich aber sowieso verfolge, von Berufswegen schon, aber auch aus Interesse. Und das andere ist, sehe ich das Interesse in meiner Altersgruppe, in meiner Gesellschaft an Zeitungen, das ist schwierig. Eigentlich ist das Interesse für die Themen da, das weiß ich. Also wenn ich mich mit Freundinnen und Freunden darüber unterhalte, was hier gerade passiert, dann ist das schon oft relevant und interessant für sie. Das Problem ist, dass wir ein ganz grundsätzliches Thema haben mit, wer liest überhaupt noch Zeitungen, wer abonniert noch, wer ist bereit, Geld für digitale Produkte auszugeben. Ne? Also dieses Mindset, alles, was im Internet ist, muss umsonst sein, ist leider sehr, sehr tief verankert. Und es zu schaffen, dass Leute sehen, dass es sich lohnt, diese 33 Cent am Tag, die es ja eigentlich nur sind für ein Digitalabo, dafür auszugeben, dass man immer informiert ist, da kämpfen wir seit Jahren für. Deswegen bin ich ja auch hergekommen. Ne? Also das war ja dann die ersten 3 Jahre hier beim FT, war das auch wirklich mit meinem Job, dafür zu sorgen, dass Leute überhaupt fränkischertag.de entdecken und sehen, warum es sich lohnt, für sowas Geld auszugeben. Das ist eine große Herausforderung, auch in meiner Altersgruppe. Mhm. Und wie gut kenne ich mich schon aus, natürlich viel, viel, viel schlechter als in den Städten, in denen ich selber als Reporterin gearbeitet habe. Also da ist jetzt einfach mein Job nicht mehr so viel Hintergrundgespräche, nicht mehr so viel mitzubekommen, was man als Reporterin mitbekommt. Aber ich glaube, man kann schon einen ganz guten Überblick kriegen, wenn man regelmäßig liest, was los ist.
Das ist ja auch die Idee. Also ich sage genau. Mal, drum jetzt war es eher so aus eigenem Interesse auch, dass ich gefragt habe, so, wie gut schafft man es? Schaffen wir es, schafft es der Samstagskolumnist sozusagen, wirklich auch in Themen mit reinzunehmen und mit reinzuholen und zu sagen, wo sind denn so die Sachen, auf die du achten musst oder achten darfst, achten kannst.
Doch, wenn man regelmäßig liest, dann schafft man das. Ja. Dann schafft man das. Also die Berichterstattung über die über die Stadt und was hier los ist, die ist schon gut. Mhm. Also wer sich wirklich interessiert, der findet das hier.
Ja, und Lokaljournalismus ist ja oft auch mal das kleine Thema. Also
absolut.
Da wird mal über was berichtet, was jetzt gar nicht so die Biomülltonne, die nicht abgeholt wurde. wie wir es vorhin schon gesagt haben, wenn da jemand ein Problem mit hat, dann hat er ja ein Problem mit. Mhm. Dann hat er ein Bedürfnis, dann hat er ja eine Sorge und dann mag das irgendwie für die große weite Welt jetzt nicht das Kriegsentscheidende sein. Natürlich nicht, aber es ist halt lokal. Also, und ja. Berichten wir nimmer.
Berichtet niemand.
So, und genau. Von daher ist die Alternative da einfach nur nicht berichten.
Und bleiben wir mal bei der überlaufenden Biomülltonne. Da wird es dann halt spannend, sich zu fragen als Redaktion, ist dieses Thema nur für diese eine Person interessant? Also ist das wirklich nur ein Einzelfall und diese Biomülltonne wurde deswegen nicht abgeholt, weil diese Person sie an die falsche Stelle gestellt hat? Oder ist das vielleicht was einen ganzen Stadtteil betrifft? Ist das was ganze Straßenzüge betrifft? Oder im schlimmsten Fall sogar die ganze Stadt? Und dann ist so ein kleiner Anruf mit, ich habe hier Ärger mit der Biomülltonne, vielleicht tatsächlich ein ganz schön großes Thema. Und sich diese Fragen jeden Tag zu stellen und zu gucken, wie können wir das Leben der Leute besser machen? Wie können wir ihnen erklären, was vor Ort eigentlich los ist? Und wie kann man sagen, wie kann man ihnen dabei helfen, ihren Alltag zu verbessern? Das ist ja ein ganz wichtiger Grundsatz im Lokaljournalismus. Und der wird gar nicht so groß aufgehängt, aber der ist immer da. Also wir machen das ja nicht zum Selbstzweck, sondern es geht in einem guten Lokaljournalismus ja immer darum, das Leben der Menschen da draußen besser zu machen.
Naja, und weil du sagst erklären, also ich meine, ich habe das irgendwann mal am Ende auch auf der Bühne gesagt, dieses Erklären, dieses Thema politische Partizipation, das ist ja tatsächlich mein hauptsächlicher Antrieb. Also ich glaube, dass Leute, sobald sie verstehen, wie Entscheidungsfindungen, sobald sie sehen, dass Leute auch, ich sag mal, schwache Entscheidungen treffen, auch mal Fehler machen. Mhm. Da wird das Ganze deutlich menschlicher. Und da, wo das Ganze deutlich menschlicher wird, glaube ich, sind auch Menschen mehr bereit, sich mit zu engagieren, sich trauen, auch mal mitzureden, auch mal mitzudiskutieren. Das, was im Bamberger Rathaus passiert, das passiert dann nicht, ich sag mal, anonym von Menschen, die man nicht auf der Straße kennt, sondern mit denen kann man sprechen, mit denen kann man diskutieren. Das ist auch das, was ich vorhin meinte, irgendwie, wenn ich von der Bühne runterkomme, dann kann ich mit allen reden und mit allen sprechen. Ich kann aber auch mit den Leuten reden und sprechen. Und die sehen, das sind Menschen, mit denen kann ich auch diskutieren. Und da fängt politische Partizipation auch an. Was sagst du, sobald man Leute mit in Themen reinholt, die verständlich macht,
so ist
passiert schon mal ganz links und ganz rechts an den Rändern schon nichts mehr, sondern da weiß man, okay, das passiert alles in unserer Mitte und dann, das kann man jetzt auch übertragen auf die politische Mitte, auf vernünftige Politik, auf miteinander reden und schauen, was und wie und wo passiert. Da brauche ich nicht populistisch irgendwelche Themen angreifen, die da irgendwo passieren, sondern das ist so mein Antrieb tatsächlich, also sagen irgendwie, ich erkläre den Leuten die Themen möglichst fundiert, möglichst gut recherchiert, damit sie sich selber auch mit reindenken können und sagen, okay, es ist schiefgelaufen, aber okay.
Ja, so. Wobei du es ja nochmal auf einer anderen Ebene machst, finde ich, jetzt so aus rein journalistischer Sicht, ne? Also du bist ja nicht neutral. Du bist ja
selbstverständlich.
Du bist polemisch, du bist spitz. Bei dir ist immer Meinung mit drin. Und das unterscheidet dich ja von einem klassischen Lokaljournal. Also das unterscheidet deine Kolumne, die eine Kolumne ist, also ein Meinungsbeitrag. Die soll ja Meinung haben von einem klassischen journalistischen Bericht. Ne? Also einem ganz normalen, das ist passiert, das bedeutet es, das passiert als nächstes. Und ich glaube, das, was es bei dir spannend macht, ist, dass einfach so viel Humor drin ist, dass Politik, die oft ein bisschen vertrocknet, verknöchert, theoretisch, bürokratisch ist, die wird dadurch greifbar, sie wird lustig. Und wenn sich Leute unterhalten fühlen, wir wissen das, es gibt ein Konzept, das nennt sich User Needs, mit dem arbeiten ganz viele Verlage. Und eines der Nutzerbedürfnisse, und das gilt für Leser von gedruckten Zeitungen, genauso wie Podcast-Hörer oder Portalabonnentinnen, ist, sich auch mal unterhalten zu fühlen und nicht nur die ganze Zeit mit fachlichem und ernstem Zeug zugeschüttet zu werden. Und dafür sind Kolumnen wie deine total fantastisch, weil es dafür sorgt, dass du einerseits zwar Dinge erklärst und Wissen vermittelst und Sachen einordnest, aber die Leute halt einfach mal zum Lachen bringst. Und
ja, wobei das mit der Meinung, da muss ich tatsächlich, kann ich schon auch wieder, natürlich hast du ab und zu mal Meinung drin. Und natürlich wirkt das erst einmal, wie vieles ist wie Meinung. Und natürlich wird es humoristisch abgearbeitet. Aber tatsächlich ist mein eigener Anspruch oft, dass ich sage, ich schreibe es schon neutral für mich runter, pack's aber in sehr lustige Erklärungen rein. Und drum ist, ich habe es nicht so, dass ich nicht schon Meinung reingepackt habe. Mhm. Also wirklich konkrete Florian Hanleben Meinung. Mhm. Wenn man es aber dann, man kann meine Kolumnen wahrscheinlich auf zwei Haufen legen und sagen, ja, das ist immer Florian Hanleben. Und da findet man, an der einen oder anderen Stelle findet man Meinung, und auf der anderen Seite ist es tatsächlich ein Thema einfach sehr lustig abgearbeitet. Und da ist so die Frage, ist lustig alleine schon Meinung? Und darum kann man da tatsächlich, das ist ganz interessant, das mal auch, ich versuche das für mich auch immer auseinander zu dröseln, wo ist es tatsächlich einfach, wo ich die Fakten einfach nur lustig dargestellt habe und die Leute haben trotzdem Spaß. Und am Ende ist es sehr theoretisch, das auseinander zu klabüstern. Oder ist es tatsächlich Florian Hanleben Meinung, die er da reinpresst und sagt, ja, da versucht er mal, sich selber auch zu erklären oder selber seine eigene Meinung auch mal darzubieten. Ne? Und das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, manchmal für mich selber bei meinen eigenen Kolumnen das auseinander zu dröseln, weil ich saubere Presseanfragen mache, die Antworten auch sauber reinschreibe, das ganz sauber runter und natürlich lustig. So,
ja, aber du bist halt auch oft sehr kritisch mit dem, was du beobachtest. Ja. Und Kritik ist auch eine Meinung. Ja. Ne? Zu sagen, so kann es nicht laufen, das geht ja wohl gar nicht. Oder was haben sie sich denn dabei wieder gedacht? Die spinnen ja wohl. Natürlich ist das Meinung. Mhm. Ne? Und das muss es aber auch sein, weil es eine Kolumne ist. Also wenn da keine Meinung drin stecken würde, dann hätte es den Zweck der Kolumne ja nicht erreicht.
Ja, ich sehe es oft gar nicht so theoretisch.
Ja. Naja, da kommt halt in mir die
Journalistin durch. Hast du recht.
Aber es ist ja auch gut, das mal irgendwie zu überlegen, ja. Und einfach sich dessen bewusst zu sein, dass Meinung in dem Fall auch wirklich gewünscht ist. Ne? Also in Kolumnen, in Glossen, in Kommentaren, wenn da keine starke Meinung drin ist, braucht man sie nicht zu fragen.
Genau, ich glaube, haben wir uns tatsächlich auch schwer getan, habe ich ja mal große Artikel oder längere Artikel geschrieben, die dann auch sehr lustig waren. Und wir haben dann oft auch nach der Begrifflichkeit dazu gesucht, wie überschreiben wir, wenn ich mehr als 2000 Zeichen auf der Seite 2 schreibe, sondern mal 4000 Zeichen auf der Seite 4. Auch lustig, auch runtergeschrieben, aber halt trotzdem irgendwie braucht man ein Format dafür.
Ich muss mich kurz für die Hintergrundgeräusche entschuldigen. Die ganze Zeit war sie ganz still und leise und jetzt ist meinem Hund gerade eingefallen, dass sie jetzt mit ihrer Kaustange ein bisschen spielen möchte.
Das ist doch ein bisschen rum. Ja, es hat sich auch gerade von mir parallel streicheln lassen. Also von daher ist doch alles, wir sind nicht alleine, wolltest du damit sagen.
Wir sind nicht alleine, und wenn hier plötzlich Hundegebell im Hintergrund ist, dann heißt das nicht, dass du in die Wade gebissen wirst, sondern weil sie gerade angefangen hat zu spielen.
Ja, genau. Die Tiere werden nicht mehr im Tierheim Bamberg abgegeben, sondern jetzt beim Fränkischen Tag.
Ich glaube, das könnte Ärger geben, wenn wir das Fass aufmachen. Nein, also tatsächlich bin ich sehr dankbar dafür, dass ich einen Bürohund haben durfte jetzt. Und die zieht jetzt natürlich mit ins Homeoffice. Die wird wahrscheinlich die 1000 Streicheleinheiten, die sie hier jeden Tag bekommen, sehr vermissen. Aber
du darfst ja auf jeden Fall wahrscheinlich hier noch vorbeischauen.
Es wurden schon Besuchsanfragen gestellt, ob ich mal regelmäßig mit dem Hund vorbeikommen könnte.
Wegen dem Hund?
Ja, ich vermute.
Also, nur wegen dem Hund.
Ich weiß nicht.
Bring den Hund, aber geh.
Ja, genau. Nee, aber tatsächlich haben da schon einige Kollegen doch erhebliches Bedauern ausgedrückt, dass der Hund bald nicht mehr im Büro ist. Ja. Sie ist aber auch wirklich sehr entzückend.
Ja, aber hältst du Kontakt? Aber mal Spaß beiseite, zu den Kollegen halten. Klar. Also hast du auch hausintern Freunde hier gefunden?
So, ja, nicht nur das.
Wo man sich mal austauschen kann, auch über Journalismus, auch über Themen, auch über, oder wird es dann eine rein private, persönliche Ebene werden? Oder kriegt man es eh nicht auseinander getrennt?
Ich glaube, es wird schwer, es auseinander zu trennen. Es wird sicherlich Kolleginnen und Kollegen geben, die ich privat treffe und mich auf einen Kaffee oder ein Bier oder, weiß ich nicht, vorm Schlenk mal treffe, also das ohne Frage. Es wird aber auch Kolleginnen und Kollegen geben, mit denen ich mich weiter fachlich austausche, also da wird es sicher Jourfixes oder Telefonate oder so geben. Gerade jetzt für den Podcast-Bereich, wie es da weitergeht, das interessiert mich natürlich total. Und man kann in Bamberg nicht wohnen, ohne mit dem FT irgendwie Verknüpfungspunkte zu haben. Und ich bin ja jetzt, das ist ja der vierte Verlag, für den ich arbeite, und von jedem Einzelnen habe ich bis heute Kolleginnen und Kollegen und Freunde, mit denen wir uns immer noch austauschen. Und ich habe immer großes Interesse daran, wie es mit meinen früheren Arbeitgebern weitergeht und wie es den Leuten da geht und wie sich die Häuser entwickeln. Und das also wird hier nicht anders sein.
Und Bamberg ist so schön, dass du das erste Mal ja bleibst.
Naja, also sagen wir mal so, Bamberg hat noch ganz schön Luft nach oben, denn in meinem ersten Verlag war ich 13 Jahre. Das war schon ganz schön lang. Und ansonsten ist Bamberg jetzt tatsächlich das zweitlängste. Also,
ja, aber du bleibst auch.
Ich bleib jetzt.
Trotz genau. Jobwechsel bleibst du.
Ich bleib jetzt, genau. Ja, aber Berlin ist auch echt keine Option zum Wohnen für mich. Das muss nicht sein.
Weil du gerade Schlenk gesagt hast, wo sind deine Lieblingsorte in Bamberg? Wo wird man dich denn antreffen in Zukunft?
Also im Hain, schon alleine wegen des Hundes, bin ich super oft unterwegs. Im Sommer an der Buger Spitze zum Schwimmen.
Also Insel, okay, südliche Insel. Ja, dass man mal hinter den Gleisen nicht. Sortieren die Bamberger immer ein wenig aus, vor den Gleisen, hinter den Gleisen, außerhalb der Insel, innerhalb der Insel, also, südliche Insel oder aber. Du musst jetzt aufpassen, was Berggebiet, musst aufpassen, was du sagst, jetzt wirst du gemessen.
Also in den ersten 2 Jahren habe ich ja in Wildensorg gewohnt und war dann auch relativ viel zwischen Wildensorg und Altstadt dann durchs Berggebiet unterwegs, da bin ich jetzt nicht mehr so oft. Tatsächlich finde auch da hinten die Ecke Teufelsgraben ganz cool. Da bin ich oft zu Fuß unterwegs, einfach weil es von mir aus auch super gut zu erreichen ist. Ich gehe gerne auf die Altenburg hoch, finde ich auch eine super schöne Ecke da oben. Und ansonsten, mag ich, gerade wenn ich Besucher habe, liebe ich den Trubel in der Altstadt. Also ich bin dann schon gerne in der Sandstraße und Fußgängerzone, Grüner Markt, da sind auch einfach ein paar schöne Ecken. Überall, also schon sehr zentral, würde ich sagen. Aber der schönste Ort, also ich mag einfach extrem gern an Bamberg dieses ganze Wasser. Es gibt einen Weg, parallel zum Hain, hinter der Villa Concordia, kommt man von oben runter vom Störenkeller. Der geht bis zur Bugerspitze raus und da ist keine einzige Brücke mehr übers Wasser. Das heißt, man muss entweder bis zur Bugerspitze gehen oder wieder den ganzen Weg zurück. Und den finde ich zum Beispiel super schön. Das ist, da gibt es lauter Gullideckel mit Motiven von E.T.A. Hoffmann und man ist total stadtnah und trotzdem ganz alleine da. Den finde ich zum Beispiel fantastisch. Da bin ich total gerne.
Genau. Und Rauchbier, ja oder nein?
Nein. Aber.
Aber vorm Schlenk rumstehen.
Naja, man kann ja auch gegenüber was zu trinken holen. Also, ich finde tatsächlich diesen Ort, gerade im Sommer, abends nach Feierabend, sich da zu treffen und ein bisschen Leute gucken und sich unterhalten und gemütlich was trinken, das ist eine der schönsten Sachen, die es in Bamberg gibt. Und das hat auch nichts mit dem Rauchbier zu tun. Ich mag grundsätzlich nichts Geräuchertes. Also ich mag auch keine Barbecue-Soße und ich mag es nicht, wenn der Burger zu verbrannt ist. Also ich mag einfach keinen Rauchgeschmack. Das schmeckt für mich nach Aschenbecher. Da können die vom Schlenk gar nichts dafür. Und ich entschuldige mich hiermit offiziell bei Matthias, den ich auch schon im Podcast hatte, Matthias Trumm.
Du wirst es ihm damals wahrscheinlich auch gesagt haben.
Der kam vormittags und kam ohne Bier, aber er hat mich auch gar nicht gefragt, ob ich es mag. Ja. Wir haben aber schon über die, sagen wir, verschiedenen Abstufungen von Rauchgeschmack gesprochen im Podcast. Und also auch nach 5 Jahren kriegt man mich nicht dazu.
Ich habe ja auch mal so ein Videocast mit ihm gemacht. Ich weiß nicht, so mitten in Corona hatte ich ja irgendwie so Spaß dran, mich dann wenigstens einzeln mit Leute zu treffen. Und da haben wir auch ich weiß nicht, um 9:30 oder so früh haben wir dann schon standesgemäß in dem Video. Ich bin da aus dem Schlenkerler raus und es war hell draußen. Also das war so Radönz, früh um 10 dann irgendwie schon das erste Schlenkerler. Also das,
oh Gott.
Das
wäre nichts für mich.
Ja, das war auch hell.
Nee, ja. Also die Frage muss ich mit Nein beantworten. Aber das heißt nicht, dass ich nicht Besuch immer dahin schicke und sage, dass sie es auf jeden Fall probieren sollen. Und ich würde sagen, so die Resonanz ist so 50-50. Die eine Hälfte findet es schrecklich und die andere Hälfte findet es total faszinierend und mag es gern.
Ja, ist doch, glaube ich, auch völlig okay. Ja. Also die Geschmäcker sind ja zum Glück verschieden.
Ja, und es ist ja schon wirklich speziell. Das muss man wirklich sagen. Ne? Ja. Und deine? Was sind deine Lieblingsorte in Bamberg? Wo muss ich denn noch hin? Was habe ich denn nicht gesagt gerade?
Ich bin ja auf der Insel groß geworden, südliche Insel. Und ich habe da auch, ich war in einem Radius von 500 Metern, 700 Metern da ja gewohnt, immer mein ganzes Leben lang, also da nicht weggekommen. Selbst in meiner Sturm- und Drangphase war ich nicht viel weiter weg. Und ja, ich mag das schon auch. Also zu sagen, irgendwie du schlenderst irgendwie durch die Stadt. Ich mag das schon auch, erkannt und gekannt zu werden. wenn es nicht überhand nimmt. Und es gab auch Phasen, da hat das schon überhand genommen, wenn du überall dann ständig wieder auf die gleichen Themen angesprochen wirst. Aber ansonsten rumzulaufen, Leute zu erkennen, Leute zu kennen, mal kurz irgendwie zu reden, ich mag das schon. Also so diese, ich habe eins, zweimal im Jahr das Gefühl, dass es mich nervt und dann sind wir zum Glück irgendwie in Urlaub irgendwie weg und haben da unsere Ziele, wo ich mich ähnlich wohlfühle, aber dann mal zwei Wochen einfach mal durch eine Stadt laufen kann, ohne dann irgendwie auf Lokalpolitik angesprochen zu werden oder auf das letzte Samstagsthema oder auf irgendwas. Und dann fehlt es mir schon wieder und dann bin ich schon wieder da. ansonsten, ich glaube, so den ganz großen Geheimtipp für Bamberg gibt es auch gar nicht. Ich mag natürlich irgendwie im Sommer auf den Kellern oben sein.
Na klar.
Und das ist aber halt, weil so viel Nostalgie und so viel, da auch wieder, du kennst wieder die Leute und du kennst dich und du musst dich nicht großartig vorstellen und du triffst Leute, die du einfach schon länger nicht mehr gesehen hast. Das mag ich schon alles. Es klingt alles so klischeehaft und alles so ab, tausendmal erzählt und tausendmal irgendwie sagt jeder das Gleiche, aber es ist schon auch einfach so. Und von daher, ja, gehe ich da bei allem mit, was du gesagt hast.
Aber die Keller sind ja auch voll mit Bambergern. Das sind ja überhaupt nicht die Touristen-Hotspots, sondern wenn man im Sommer auf dem Keller ist, dann ist da ja auch jede Menge aus Bamberg unterwegs.
Ohne jetzt da für den einen oder für den anderen mehr oder weniger Werbung zu machen. Natürlich, der eine hat den schönen Blick über Bamberg und der andere gilt eher so als Familienkeller. Und das sortiert sich halt so ein bisschen aus. Und wenn du irgendwie einen Sandkasten und einen Sandspielkasten brauchst oder Spielgeräte brauchst, dann gehst du auf den einen und so ist es schon auch ein wenig.
Ja, und der eine hat ein bisschen mehr Schatten als der andere.
Aber ansonsten
geben die sich, glaube ich, nichts von
der Zeit. Ich fahre am Ende auch mal gerne raus in den Landkreis. Also das ist ja. Da entdecke auch ich immer wieder neue Dinge. Dass du sagst, einfach neuen Bierkeller, neuen Weg, neu irgendwas und dann ist es auch fast mal anonym, wenn es mal 15 Kilometer rausfährt. Das ist eigentlich auch das Schöne ja für mich, in Bamberg irgendwie, ich möchte nicht sagen Top-Promi, aber in Bamberg irgendwie ständig erkannt und kaum anonym unterwegs, aber sobald ich 15 Kilometer rausfahre, kennt mich keiner mehr. Das ist einfach wunderbar.
Ja, und wenn du in die Fränkische Schweiz fährst, kannst du Touren machen, da begegnest du den ganzen Tag gar niemandem. Das funktioniert
ja
auch.
Ja.
Und das ist ja auch mal schön.
Ja, wenn du gar niemandem begegnest, kennt dich auch gar niemand.
Ja, so ist es.
Ja.
Aber das macht dann schon einen Erholungseffekt, würde ich sagen, wenn man mal ein bisschen Social Distancing braucht zur Abwechslung.
Ja, aber ansonsten kann mir kaum vorstellen. Meine Eltern sind ja aus Bamberg weggezogen, obwohl ja auch Urbamberger und die haben so ihre letzten Lebensjahre haben die in Oberbayern in Garmisch-Partenkirchen verbracht.
Ist auch nicht der schlechteste Ort der Welt.
Nein. Ist hübsch da. Mir war es ein bisschen zu gebirgig. Aber ich habe es dann auch irgendwie ein Stück weit verstanden, dass sie sich da ein bisschen rausgezogen haben und da wegen dann die Distanz gesucht haben. Aber momentan für mich kommt da nichts anderes als Bamberg in Frage.
Du hast ja Familie, du hast Kinder. Und eine Partnerin, die hältst du ganz schön raus aus der Öffentlichkeit. Ne? Also du bist immer so der Solitärherrenleben, nenne ich das mal, wenn es um deine öffentlichen Runden geht. Wie finden die das denn eigentlich, dass Papa immer angesprochen wird, dass dich jeder kennt, dass du nicht über die Straße gehen kannst, ohne dass mal eben über die neueste Rathausproblematik diskutiert wird? Geht denen das mal auch auf den Nerv?
Ja.
Ist dir aber egal.
Klar, ich meine, du hast mal mehr und hast mal weniger Zeit zum Reden und das hängt sicherlich auch an denen, die du dann im Schlepptau hast. So, ganz klar. Und dann versuche ich mich, haben dann die anderen auch Verständnis, B, gibt es dann auch Möglichkeiten, einfach das dann auch mal abzukürzen oder dann zu sagen, irgendwie, so Kinder können schon auch deutlich signalisieren, wann es ihnen zu viel ist.
Ja, das können sie.
Und ich sag's mal, wenn es mir dann zu viel ist, dann lasse ich die Kinder das auch sehr deutlich signalisieren.
Ach, sehr
und dann,
schön.
Also dann
schiebst du sie vor.
Du deeskalierst das halt nicht und dann ist das so, schon okay.
Dann musst du leider weiter.
Ja, und das ist aber, das ist immer so die natürlich sind viele, das gilt jetzt mal für die ganze Familie, nicht nur für die direkte, sondern für die ganze Familie. Es ist eine sehr große, sehr vernetzte Familie, die wir hier in Bamberg haben. Und ich habe es ja ganz lustig irgendwie auf der Bühne auch gesagt, es reicht ja in Bamberg, wenn man gute Informationen haben will, reicht es ja nicht, Leute zu kennen, sondern man muss verwandt sein. Und das fällt mir sehr leicht in Bamberg, wenn wir irgendwie über alle Familienzweige hinweg seit 4, 5, 6 Generationen in Bamberg erleben, dass ich mit mehr Leuten verwandt bin, als wir es wissen. Also ich habe nicht pro Woche, aber ich habe einmal im Monat 5-mal im Jahr so Situationen, wo wir dann feststellen, dass wir verwandt sind. Also ich habe es auch schon öffentlich gesagt, ich hoffe, ich blaue das jetzt. Ich habe festgestellt, also Jonas Ochs, Bamberger und ich, wir haben festgestellt, dass wir Cousins 12. Grades sind oder so. und zwar ernsthaft, weil ich so einen wahnsinnigen Stammbaumforscher in der Familie habe, der die ganze Familienbücher aus der fränkischen Schweiz auf links gestülpt hat und dazu eine Software, und da konnte der das eingeben und hat festgestellt, wir sind, also Jonas Ochs, der auch aus dem gleichen Dorf stammt, und ich, wir sind Cousins 12. Grades oder so. und das ist in Bamberg nicht viel besser. Du kennst jemanden, du kennst irgendwie viele, und alle, die so im direkten, im halbdirekten, zweiten, dritten Grades mit mir verwandt sind, die, ich habe immer das Gefühl, die sind schon, mehr stolz ist immer so ein blödes Wort, aber die verfolgen das schon alle sehr angetan und supporten das auch da, wo es geht, helfen dann auch mal mit. Ich habe es irgendwie letzte Woche da bei Sabalot Bamberg ja auch mit Dominik Schreiner, der die Kamera geführt hat, der Erzbistum viel mit Medien macht, sagen wir es mal so ganz generell, ein sehr, sehr guter Fotograf und Kameramann ist, dessen Urgroßvater und mein Urgroßvater waren 1925, 26 schon miteinander auf der Bühne gestanden. Also sein Urgroßvater, seine Urgroßmutter ist die Cousine von meinem Urgroßvater. So, jetzt kann man sagen, total wild, aber ja, die hatten halt die gleichen Großeltern und man kannte sich und man hat dann auch sich nie aus den Augen verloren, und dann standen die miteinander auf der Bühne schon vor quasi 100 Jahren. Und die Familien, wir hatten immer viel Kontakt miteinander, also wir haben es nie aus den Augen verloren, haben aber die letzten paar Jahre, Jahrzehnte nichts mehr miteinander auf Bühnen gemacht. Und das war so das erste Mal wirklich als Projekt, wo man sagt, wir kannten uns zwar und immer ganz nett und waren auch gegenseitig hier und oder mal auf Familienfeiern und so, aber jetzt war das erste Mal, dass wir wieder ein Projekt miteinander gemacht haben, weil ich mir dachte, das wäre mal schön mit dem Dominik. Und er macht so schöne Fotos und er macht irgendwie schöne Kamerabilder und alles. Und dann war er mit mir für dieses Intro-Video beim Oberbürgermeister. Ja, und dann ist es einfach nett, wenn du das auf der Bühne erzählen kannst, weil wir jetzt auch 100 Jahre Herrenleben haben und meine Urgroßeltern irgendwie vor 100 Jahren und 3 Monaten das erste Mal miteinander auf der Bühne standen, nachweisbar im Café Haas in der Sandstraße, unweit des Schlenkerl.
Gibt's immer noch,
genau. Und da standen die zwei irgendwie noch unverheiratet das erste Mal miteinander auf der Bühne. Und dann ist es doch schön. Und dann steht da schon irgendwie in dem Flyer auf der Seite weiter, den ich habe in dem alten Familienalbum, da steht dann schon der Baptist Schreiner, auch mit meinem Urgroßvater. Und dann weißt du, das ist der Urgroßvater von Dominik. Das ist schön und das ist Bamberg und das gehört schon irgendwie auch mit dazu. Mir wird da was fehlen, wenn man nicht diese ganzen Verknüpfungen und Netzwerke und Verbindungen nicht irgendwie mal immer, ich finde es auch spannend, das immer ein bisschen rauszuforschen. Bist ja ein bisschen beim Journalismus, hat jetzt nichts mit Journalismus im klassischen Sinne zu tun.
Aber es ist Recherche
und das macht mir schon auch viel Spaß.
Wenn du nicht in Bamberg wohnen würdest, wo würdest du wohnen?
Ach, es gibt Orte auf der Welt, denen fühle ich mich sehr wohl. Ob das jetzt dann Wohnorte wären, ob das dauerhafte Wohnorte wären, das kann ich gar nicht so direkt sagen. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich ein sehr enges Freundenetzwerk schon seit Jahren und Jahrzehnten in der, ich sag mal, im Landkreis Bergheim habe bei Köln. So, städtebaulich gibt es jetzt nicht so viel her wie Bamberg.
Das stimmt. Das ist aber auch schwer.
Das ist auch schwer, aber ich sag mal, die haben sich auch nie Mühe gegeben, da irgendwie an Bamberg dran zu kommen. Aber da siehst du schon, wie sehr das halt auch einfach an Personen oder an Menschen hängt. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal eine Option ist oder wie auch immer. Es gibt auch im Ausland 2, 3 Stellen, die wir auch sehr lieb gewonnen haben, wo wir auch ein bisschen Netzwerk und ein bisschen Freunde haben. Und das trotzdem, momentan ist das für mich keine Option irgendwie. Und darum habe ich da auch nie drüber nachgedacht. Es gibt Orte, an denen fühle ich mich wirklich sehr, sehr wohl außerhalb von Bamberg. Weil aber auch daran hängt es auch immer, ich brauche schon Menschen da, die ich kenne. Das so ganz ohne geht es dann auch nicht. Ich muss dann nicht irgendwie ständig überall erkannt werden. Aber es reicht mir. Aber ich brauche ein wenig Ansprache.
Mit das denen, Soziale.
Ja, und dann mich nicht irgendwie komplett von null weg aus wieder irgendwie reinarbeiten müssen. Was du ja, ich weiß nicht, bist du kamst nach Bamberg und kanntest du jemanden außer berufliches Umfeld? Oder dass du gesagt hast, selbst weil Bayreuth um die Ecke ist, aber Bamberg war jetzt nicht so, dass du sagst, Mensch, da war alte Schulfreundin, die überhaupt hat nicht in Bamberg studiert und die wohnt immer noch da. Nee. Oder ich treffe mich dann sofort mit irgendjemandem. Ich glaube, wir waren die so, du warst frisch da, ich weiß es auch so 100%, es war fast noch Corona, als wir da haben wir uns schon getroffen, da warst du, glaube ich, frisch hier. Ne?
Also genau, also ich bin hergezogen im Februar 21, mitten in Corona. Also Wohnungssuche war eine Katastrophe, weil auch die Vermieterinnen und Vermieter immer nur irgendwie 10 Leute überhaupt in die Wohnung lassen wollten und wer dann irgendwie halbwegs am besten gepasst hat, wurde auch genommen. Also Wohnungssuche in der Zeit war wirklich eine Herausforderung und dann habe ich auch in der Stadt erstmal gar nichts gefunden, weil ich ja 400 Kilometer entfernt gewohnt habe. Das heißt, ich konnte nur am Wochenende zur Wohnungssuche herkommen. Ein großer Teil ist gar nicht möglich gewesen. Und letztendlich habe ich dann großes Glück gehabt, eine ganz tolle Wohnung in Wildensorg zu finden, die ich dann auch bekommen habe, die ich nur gekriegt habe, weil derjenige, der da 2 Monate später einziehen wollte, kurzfristig einen Rückzieher gemacht hat und von seinem bereits bestehenden Mietvertrag wieder zurückgeschritten ist. Ich hatte schon echt Panik. Also mir haben schon Leute gesagt, na, musst du dir eine Ferienwohnung suchen und erstmal pendeln, weil ich nicht wusste, ob ich rechtzeitig zum Jobbeginn hier überhaupt hier wohnen würde. Es war wirklich heikel. Genau, und dann bin ich nach anderthalb Jahren runter in die Stadt gezogen, als ich dann eine Wohnung wirklich mitten im Zentrum gefunden habe. Und da finde ich es wunderbar. Aber tatsächlich, bis auf die direkten Nachbarn im Haus und in einem Haus gegenüber, hatte ich im ersten halben Jahr hier praktisch nur Arbeitskontakte. Mhm. Also es gab ja auch kein Sozialleben. Ne? Als ich hergezogen bin, war der Domplatz immer leer gefegt. Da gab es keinen Gast, keinen Tourist, keine Flusskreuzfahrtsgruppe, die da mit Fremdenführer und bunten Schildchen über den Platz gibt. Es gab keine Fremdenführungen, also Stadtführer, nichts. Es war wie ausgestorben. Und als die Stadt sich nach Corona wieder füllte und ich festgestellt habe, was hier eigentlich los ist, war ich erstmal völlig überfordert davon, wie viele Leute hier eigentlich immer hinkommen und wie voll die Stadt ist. Und jetzt ist es ja so, dass man zu bestimmten Zeiten überhaupt gar keinen Fuß mehr an die Erde kriegt.
Das war für mich, und das ist tatsächlich, und ich kann es ja schon bestätigen, ich meine, als jemand, der halt Jahrzehnte hier in Bamberg gewohnt hat, der das ja nie anders kannte, außer voll.
Ja.
Dann war diese Corona-Monate, die waren für mich, da durch die Sandstraße mal laufen zu können, und gehen zu können, ohne dass da einfach auch nur ein Mensch ist. Das war ja sehr, sehr ungewohnt. Du versuchst ja parallel deinen Hund zu erziehen.
Ja, und er mich ankläfft. Und das geht natürlich gar nicht, wenn du gerade redest.
Ja, ich habe so versucht, sie zwischenrein zu streicheln. Das war ihr aber nicht genug.
Das reicht nicht.
Sie braucht mehr Liebe.
Sie ist, nee, die ist Teenie. Ist gerade frech und ungeduldig und möchte jetzt
im letzten spielen. Podcast ist alles erlaubt.
Okay,
das holt die Hunde, holt die Tiere rein. Die Redaktion, wo sind sie alle?
Die ist jetzt echt gerade, jetzt ist sie richtig wach und jetzt denken sie, jetzt können wir ja spielen.
Ja, jetzt haben die genug gelabert.
Genau.
Die zwei.
So, aber du warst gerade bei der Sandstraße.
Ja, die war so leer in Corona. Das war so ungewohnt. Also ja,
alles leer.
Man kann das objektiv sagen. Mhm. Für mich war das subjektiv, also persönlich einfach auch so krass, weil ich halt Straßenzüge so gar nicht kannte, wo du halt einfach minutenlang läufst, ohne halt Menschen aus dem Weg gehen zu müssen. Und ich weiß noch irgendwie, das war Christi Himmelfahrt und wir sind irgendwie durch die Sandstraße gefahren mit dem Fahrrad, was eigentlich gar nicht geht normalerweise.
Also an bestimmten Stellen muss man absteigen.
Ja, genau, aber das war überhaupt gar kein Problem. Ja, und dann war Christi Himmelfahrt, das war der erste Tag irgendwie, an dem auch wieder irgendwie Wirtschaften mit Außengastronomie offen haben können. Und ich hatte irgendeine Maske, weil noch nicht einmal Masken genug da, aber irgend so was Ranziges hatte ich einstecken, dass wir wenigstens im Schlenkerlerhof dann das erste Schäuferler wieder am Vaterdach an Christi Himmelfahrt dann irgendwie wieder. Also es war so, aber draußen war nichts los und es war einfach so ein so krasses Gefühl für jemanden, der einfach diese Stadt gar nicht anders kannte. Mhm. Gut, es ging dann schnell genug wieder weiter.
Sehr schnell wieder weiter. Ja. Also ich glaube, für mich war ganz gut, dass das nicht von einem Tag auf den anderen dann so voll wurde, wie es jetzt wieder ist, sondern dass es quasi, also die Lockerungen kamen ja nach und nach und dann kamen die ersten Gruppen wieder und erst waren mal die Bamberger wieder draußen, dann waren die Leute aus dem Umland mit draußen und dann kamen auch wirklich die Gäste von extern wieder. Mhm. Aber wenn ich jetzt heute aus meinem Wohnzimmerfenster gucke, das geht so Richtung altes Rathaus, was da vor allem an den Wochenenden los ist, und das ist ja mittlerweile nicht mal mehr, dass man jetzt sagen kann, im November oder weiß ich nicht, im April ist nichts los, sondern an den Wochenenden ist die Stadt einfach immer voll. Es ist immer was los. Und wenn ich mich da jetzt an die ersten Monate zurückerinnere, habe ich wirklich hier einen sehr, wie soll ich sagen, gebremsten Eindruck von Bamberg bekommen.
Außer die untere Brücke.
Also außer die untere Brücke, aber das war ja wunderbar, weil ich wusste immer, wenn wir was über die untere Brücke schreiben, sind die Klickzahlen fantastisch. Das war eins der besten Themen am Anfang, als ich kam, als es dann die Flutlichtanlage gab, in der Hoffnung, dass die feiernden Jugendlichen sich von einem Leuchter vertreiben lassen würden und dann die Polizei kontrollierte. Das war ja alles absurd. Also das waren ja echt.
Haben wir Geländer drauf gedübelt, sicherheitshalber. Ja.
Genau. Ja, das waren schon irre Geschichten am Anfang. Das muss man echt sagen.
Ja.
Ja. Und jetzt ist er einfach immer voll.
Ja.
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 Nee. Was würdest du sagen, wie lange würde ich brauchen, um quasi in Bamberg wirklich dazuzugehören und anzukommen? Was glaubst du, wie lange braucht man, um Bambergerin zu sein?
Ach, ich glaube, das kann man doch in Zeit gar nicht messen. Wenn du dich, wenn du dich als Bambergerin fühlst und ich sag mal, mich nerven immer manchmal Leute, die schon, die können Jahrzehnte hier leben und die immer noch so, also die immer oft dann despektierlich sagen, ah, das ist so Provinz, ah, das ist so Bamberg. Dann denke ich mir, ja, wenn es dich nervt, dann zieh halt weg. Bamberg ist, wie es ist. Ich glaube, Bamberg hat sich jetzt mal so, hat sich natürlich weiterentwickelt, da ist viel passiert, viele auch ja größer geworden in viele Richtungen. Das ist aber gar nicht der Punkt, aber es hat sich so, vom Gefühl her hat sich, ich glaube, für die Bamberger nicht wesentlich was geändert. Jeder, der dann irgendwie sagt, und früher war alles anders oder war alles besser oder war alles hier, da verklärt vieles. Mhm. Und Bamberg ist schon noch das, wie es auch, wie es lange war und wie es lange, es sieht ja auch noch so aus, wie es immer war. Mhm. Und das ist aber, das betrifft ja dich auch. Also, oder es betrifft die, die hier wohnen auch. Wenn jemand sagt, das ist mir zu provinzig hier, das ist mir zu klein hier, dann nervt mich irgendwie alles, das ist alles Bauerntheater. Ja, bitte, dann nach Berlin. Mhm. Und Leute, die sich hier wohlfühlen, die sagen, das ist so, wie ich es mir vorstelle, die dürfen auch sagen, über die würde ich auch sagen, die sind hier angekommen und das sind auch Bamberger. So, und das hat was mit dem Lebensgefühl zu tun und gar nicht mit der Zeit. Und wenn du sagst, ich mag hier bleiben und mein neues berufliches Umfeld, aber trotzdem bleibe ich in Bamberg, weil ich fühle mich hier wohl, dann bist du doch Bambergerin. Dann passt es doch.
Dann
und
bin ich Bambergerin.
Genau. Und wie gesagt, da nerven mich dann Leute mehr, die ständig das Gegenteil behaupten, aber trotzdem hier rumhocken. Da meine ich, offensichtlich scheint der Bamberg schon was zu geben und zu bieten, was du woanders nicht hast, trotz aller Despektierlichkeit, die du ständig raushängen lässt. Mhm. Und das geht jetzt nicht darum, dass ich nicht kritisiere. Ich bin den ganzen Tag kritisiere ich und empöre ich mich. Aber um am Ende was zu verbessern und trotzdem halt mit dieser Liebe zu dieser Stadt. Nur wenn man was wirklich mag und wenn man was liebt und wenn man irgendwas schätzt, dann kann man es auch entsprechend kritisieren, damit es einfach entweder so bleibt oder sich ein bisschen verbessert oder sich verändert, damit alles ständig im Wandel ist und es auch ein bisschen da bleibt. Aber Bamberg in seinen Grundfesten ist halt mal nicht eine halbe Millionenstadt, sondern so groß, wie sie ist. Und diese Spießbürgerlichkeit, die klingt ja auch zu schlecht, aber dieses Kleine, diese Aufgeräumtheit in sich, dieser Kosmos, so wie er ist, der ist völlig in Ordnung so und den mag ich. Und der darf auch so bleiben, weil du dann auch das Gefühl hast, dass du selber was erreichst. Wenn du als Lokaljournalist, wenn ich als Samstagskolumnist, als Kabarettist bei den kleinen Themen einfach mal mithelfen kann, dass sich da was verändert, dass sich da irgendwie was tut, dann ist das doch schön. Dann hat das alles einen Effekt, dann hat das alles eine Idee, dann hast du irgendwie so deine Aufgabe. Und ich denke mir das manchmal schon irgendwie, dann hockt jemand mit meinem Profil, hockt in Berlin. Was tue ich denn da?
Da kannst du höchstens im Kiez dann was erreichen.
Da kannst du was im Kiez erreichen, genau. Oder und da muss ich nicht einmal nach Berlin. Da reicht es, wenn schon doppelt oder dreimal so groß ist, dann wird es schon schwierig und dann wird es schon eng. Und das ist am Ende, es ist ja Schicksal. dass ich irgendwie genau in der Stadt und in dieser Stadt so ein bisschen arbeiten kann. Und vieles davon wurde mir, und zwar aktiv, in die Wiege gelegt, weil die Vorarbeit geleistet wurde von meinen Eltern, von meinen Großeltern, von meinen Urgroßeltern, die einfach vieles hier schon, was ich mir nicht mehr erarbeiten musste, also wirklich aktiv in die Wiege gelegt, also sozusagen da ist dein Aufgabenfeld und da tust du was. Ja, aber das ist Bamberg und das passt schon so. Mhm. Und von daher, auf deine Frage zurückzukommen, ja, du darfst dich als Bambergerin zählen, sobald du hier dich wohlfühlst und sagst, da mag ich bleiben.
Dann habe ich noch eine letzte Frage. Da wir jetzt noch nicht genau wissen, wie es mit diesem Podcast weitergeht, hast du noch Wunschgäste, die irgendwann mal im Fränkischen Talk vorkommen sollten?
Ich glaube, wichtig ist, und das hast du, glaube ich, die letzten Jahre ja auch bewiesen, dass es Leute sind, die was zu erzählen haben. Wir haben gar nicht drüber geredet, wer deine Lieblingsgäste waren.
Sollen wir noch schnell?
Ja, wenn du gerne noch möchtest, dann zähl doch mal auf, weil dann ist es vielleicht, glaube ich, auch die Inspiration. Am Ende ist derjenige, der die Themen, der hier sitzt als Host, das ist der auch letztlich ja auch ein bisschen die Gästeauswahl vornimmt. Und ich glaube, dass du hast da schon einen Fingerabdruck auch ein Stück weit hinterlassen. Und ich glaube, wenn das Konzept funktioniert, wenn derjenige, der als Host hier sitzt, dann auch sagt, ich interessiere mich für die Gäste, dann ist das auch die Grundlage dafür, da ein gutes Produkt.
Ja, das tue ich immer. Wenn ich mich für meine Gäste nicht interessiere, dann habe ich ein Problem.
Dann, sobald der sich auch für die Gäste interessiert, dann wird das Produkt auch gut. Und wenn man das Produkt dann voranstellt, dann, glaube ich, wird es von allein.
Also, das ist natürlich eine fiese Frage mit den Lieblingsgästen.
Ja, sag einfach immer, der letzte war jetzt auf jeden Fall ein Highlight.
Oh, der letzte war tatsächlich also die beiden letzten sind besondere Fälle, denn der vorletzte ist das Opfer von sexuellem Missbrauch in der Kirche. Das war ein schweres und aufwühlendes Gespräch. Ich glaube, da würde es nicht passen zu sagen, das war ein Lieblingsgast, sondern das war auf jeden Fall ein sehr besonderer Gast und ein besonderes Gespräch, das mich auch lange danach noch beschäftigt hat. Also die Bilder im Kopf, die ich nach diesem Gespräch hatte, die waren schon heftig. Und was dieser Mensch erlebt hat, das hat mich extrem bewegt. Der letzte Gast ist ein Live-Podcast mit, also nicht wirklich ein Live-Podcast, sondern der Mitschnitt eines Live-Gesprächs. Der allerletzte Gast bist natürlich du, aber der davor ist ja Boris Palmer gewesen, der beim Bamberger Literaturfestival eine halbe Stunde mit mir gesprochen hat. Das war auch schon eine herausfordernde Persönlichkeit in der Vorbereitung, sage ich mal, weil man bei Boris Palmer halt nie weiß, was er macht. Ne? Der knallt halt auch mal Edmond raus und dann hat man einen kleinen Skandal an der Ecke. Das hätte auch passieren können, ist nicht passiert, war auf jeden Fall ein spannendes und auch ein gutes Gespräch. Aber wenn ich jetzt zurückgucke, es sind ja über 50 Folgen gewesen in den letzten 2 Jahren. Ich glaube, mein absolutes Lieblingsgespräch war das mit Nora Gomringer, die einfach eine so schillernde, großherzige, fantastische, kreative Person ist. Die gehört auf jeden Fall zu den Top-Folgen. Dann jemand, die mir sehr die Augen geöffnet hat und mir gezeigt hat, dass ich falsche Bilder im Kopf hatte, war Beate Neumeister, die Chefin vom Kinderhospiz, wo ich damit gerechnet habe, dass es ein ganz schweres, ganz düsteres Gespräch wird, wenn wir über den Tod von Kindern sprechen, und die mich mit einem ganz anderen Gefühl hier rausgeschickt hat, nämlich was sie alles an Hilfe bieten und dass das Hospiz nicht zum Sterben da ist. Also das war ein Gespräch, was mir auch noch sehr, sehr lange nachhing. Kadi Kestler ist eine fantastische Podcasterin und mittlerweile eine Freundin geworden, die eine solche krasse Lebensgeschichte hat und sich so aufgerappelt hat nach einem schweren Unfall. Das ist einfach ein großes Vorbild und die hat sehr viele, sehr kluge Sachen gesagt. Das fand ich auch fantastisch. Und wenn ich mal ein bisschen vom Inhaltlichen weggehe, wobei es auch inhaltlich toll war, eins der Gespräche, die mir wahnsinnig viel Spaß gemacht haben, waren mit dem noch Dirigenten der Bamberger Symphoniker, Jakob Ruscher, der in einer riesengroßen Bescheidenheit wirklich auf eine Weise seine Arbeit erklärt hat, dass ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt einem Dirigenten zugucke, dass ich viel mehr verstehe als vorher. Also den fand ich auch wirklich toll, aber es war niemand dabei, der mich nicht interessiert hat, der mich nicht irgendwie bewegt hat. Alle haben eine Geschichte zu erzählen, alle haben was Inspirierendes und Besonderes. Und ich habe das große Privileg gehabt, dass ich mir meine Gäste wirklich aussuchen konnte. Es haben nur ganz, ganz wenige abgesagt, die ich angefragt habe. Und ich interessiere mich wirklich ganz ernsthaft und genuin für jeden und jede von denen. Und ich glaube, das haben die auch gemerkt.
Wird mal von dir noch was? Also ich meine, jetzt machst du hier den Podcast nimmer, aber wird man von dir noch Podcasts schauen? Du kannst da nicht raus, ne?
Ich liebe dieses Format. Ich liebe es, mich mit Menschen zu befassen und rauszufinden, was sie interessiert. Mit einem guten Freund, dem Stefan Harnitsch aus München, habe ich sowieso schon einen kleinen privaten Podcast, der jetzt während der Zeit, in der ich hier gearbeitet habe, geruht hat. Da sind wir schon in Gesprächen, ob wir den wieder aufnehmen. Aber ich spreche zu gerne mit Menschen über das, was sie bewegt, um nicht irgendwie weiterzumachen. Also wer mich weiterhören will, der möge die Ohren aufsperren. Da kommt bestimmt noch was.
Na schön. Ja.
Genau. Na gut, dann sind wir am Ende dieses Podcasts und am Ende vom Fränkischen Talk mit mir. Und ich möchte noch ein Dankeschön rausschicken an alle, die uns zugehört haben. Nicht nur heute, sondern auch in den anderen Folgen. Also ich habe ein bisschen Feedback bekommen über die Monate, das mich sehr gefreut hat. Ich glaube, wir haben ein paar treue Hörerinnen und Hörer und über die freue ich mich natürlich ganz besonders. Und damit dürfen wir uns verabschieden.
Ja, und die Podcasts, die bleiben ja auch.
Ja.
Das sind, und das finde ich ja bewundernswert, dass ja, die werden immer wieder verlinkt, die werden immer wieder gezeigt, die werden immer wieder dazu gepackt zum Content. Von daher wird man ja immer genug Chancen haben, deine Podcasts hier noch zu hören und mal wieder auffrischen zu lassen. Und ich denke, Mensch, da war mal was, auch wenn der Name im ersten Moment oder bei der Veröffentlichung vom Podcast ja nichts gesagt hat oder jemanden noch nicht irgendwie tangiert hat, vielleicht. Der Zeitpunkt kann noch kommen, locker noch kommen.
Absolut. Und das Feedback, was ich immer wieder bekommen habe, und das freut mich ganz besonders, ist, wenn mir Leute sagen, ich konnte mit dem Namen nichts anfangen und eigentlich fand ich das Thema erst gar nicht so interessant und dann habe ich es doch bis zum Ende gehört. Und das ist das schönste Kompliment, was ich kriegen kann, ne? Wenn dann irgendwie auch ein Thema, was auf den ersten Blick nicht so relevant erscheint, dann sie doch dazu gebracht hat, eine Stunde mit uns zu verbringen.
Wie viel haben wir jetzt? 2 Stunden.
Nee, ich glaube, wir haben 1:20 ungefähr.
Na, top in der Zeit.
Ne? Ja. Bisschen überzogen, aber wie sagtest du vorhin so schön, in der letzten Folge darf man alles.
Ja, genau. Jetzt führen wir den Hund Gassi, trinken noch einen Kaffee.
Die hat sich wieder beruhigt jetzt.
Ja, ja. Möchte keiner mehr spielen.
Ja, das kommt noch.
Ja.
Danke, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung in letzter Sekunde sozusagen. Jetzt sind sie wirklich die letzten Sekunden.
Ja.
Ja, jetzt werden wir aber nicht auf die letzten Meter noch sentimental.
Nein, das machen wir nicht.
Gut.
Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Das war der Fränkische Talk, ein Podcast von fränkischertag.de. Für Aufnahme und Schnitt ist Matthias Hoch verantwortlich. Unsere Grafiken sind von Franziska Schäfer und Sahar Neschat-Bachom. Mein Name ist Andrea Pauli und ich bin die ganze Zeit für Recherche, Redaktion und Moderation verantwortlich gewesen. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.